ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Mein Name ist Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 2. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf und das erfreulicherweise wieder gemeinsam hier in Hamburg.
Sitzen im selben Studio uns gegenüber. Kannst du, Stefan, dich eigentlich, seit du bei Streitkräfte und Strategien dabei bist, irgendwie an eine Sendung erinnern, in der mal nicht Donald Trump sehr prominent vorkam, wenn er nicht sogar im Zentrum unserer Analysen und Gespräche stand?
Kann ich tatsächlich nicht. Und so sehr man Trumps Selbstüberschätzung als Friedensvermittler belächeln mag, Kai, es sieht derzeit fast so aus, als sei für Russland wie die Ukraine der Kampf um seine Gunst kriegsentscheidender als Vorstöße an der Front. So kommt es mir jedenfalls vor. Alle schauen auf den Mann im Weißen Haus.
Tun auch wir heute wieder. Wir kommen um den Blick über den Atlantik nicht herum, denn es gibt im Trump-Team den ersten bedeutenden Personalwechsel. Der Präsident entlässt seinen Sicherheitsberater, den Ex-Elite-Soldaten Mike Walls, wegen der Signal-Chat-Affäre, das besprechen wir gleich, und der selbsternannte Dealmaker Trump hat seinen ersten Deal eingefädelt, und zwar ist das Rohstoffabkommen mit der Ukraine unterzeichnet.
Vorläufigen Abkommen oder Abkommenentwürfen, die in den letzten Wochen hier rumgegeistert sind, ist mal der größte Schaden abgewendet worden. Also dieses Abkommen beraubt die Ukraine zumindest nicht ihrer Kontrolle von strategischer Infrastruktur. Es ist also kein kolonialer Deal, wie das am Anfang angedacht war. Ob es wirklich viel bringt, ist fraglich. Also ich denke, es werden jetzt wenige amerikanische Unternehmen wirklich Lust haben, in die Ukraine zu gehen und da seltene Erden zu schürfen. Aber es ist zumindest mal aus positiver Sicht für die Ukraine, es ist ein Rechtsrahmen, in dem von sozusagen der Ankaufmöglichkeit von Munition, von Waffensystemen für die Ukraine gesprochen wird. Das ist, selbst wenn dann aus Rohstoffdeals wenig Geld fließen wird während des Krieges, das Geld kann ja auch von woanders herkommen, aber es ist zumindest ein Mittel und ein Rechtstitel, mit dem die Ukraine in Washington anklopfen kann und sagen, wir hätten eigentlich gerne noch ein paar Patriots, wir brauchen die Dinger.
So sieht's der Militär- und Sicherheitsexperte Gustav Gressel, mit dem ich ausführlich gesprochen habe. Auch über das, was auf die neue Bundesregierung zukommt und wie bedrohlich Russland für die NATO-Staaten und für uns Europäer und uns Deutschen eigentlich wird. Und Gustav Gressel war fast schon beschwörend klar bei der Frage und nicht ganz so positiv wie in Sachen Rohstoffdeal, ob er eigentlich irgendein Ergebnis der Verhandlungen zwischen den USA und Russland erwartet.
Die Europäer laufen immer noch diesen Verhandlungen hinterher und mühsam und sozusagen viel Liebe und Mühe und Zeit von europäischen Entscheidungsträgern geht in die Planung etwa von Absicherung eines Waffenstillstands, der nicht kommen wird, weil die amerikanisch-russischen Gespräche werden keinen Waffenstillstand produzieren, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und anstatt auszuplanen, wie man die Ukraine militärisch unterstützt ohne die Amerikaner, das wird ab Sommer sowieso der Fall sein, schwanzeln wir immer noch jeder Wittkopf-Aussage und jedem Halbversuch der Verhandlungen hinterher. Und das wird uns natürlich im Sommer dann böse erwischen, weil wir haben uns schon auf Trumps Wahlsieg nicht vorbereitet, wir haben uns auf Trumps Amtseinführung nicht vorbereitet und wir ziehen nicht mal die Konsequenzen aus dem, wie er jetzt agiert und arbeitet. Und das kann uns eigentlich nur auf den Kopf fallen.
Das ausführliche Interview mit Gustav Gressel gleich. Vorher aber gucken wir beide, Stefan, uns nochmal diesen Rohstoffdeal etwas genauer an zwischen den USA und der Ukraine. Der sollte ja eigentlich schon Ende Februar im Weißen Haus unter Dach und Fach gebracht werden. Statt eines Deals gab es aber damals das genaue Gegenteil von einem Deal, nämlich öffentlichen Streit zwischen Trump, Vance, dem Vizepräsidenten, auf der einen und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky auf der anderen Seite. Jetzt hat es im Nachfassen dann doch noch geklappt. Würdest du sagen, dieser Deal hilft der Ukraine?
Na, wirtschaftlich auf jeden Fall, politisch wohl auch, vielleicht sogar militärisch. Das Abkommen sieht ja einen gemeinsamen Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine vor. investiert werden soll, in die Förderung von Mineralien, darunter die seltenen Erden, über die wir oft geredet haben, aber auch Öl und Gas. Und in den ersten 10 Jahren sollen Gewinne und Einnahmen reinvestiert werden, erst danach unter den Partnern aufgeteilt werden. Ich sehe den Deal aber im Kern, Kai, auch als ökonomisches Incentive für die Trump-Regierung, jetzt weiterhin in die Verteidigung der Ukraine zu investieren und irgendwann dann in den Wiederaufbau des kriegsgeschundenen Landes. Dieses Abkommen soll Washington also an Kiews Seite halten. Das ist meine Sicht.
Jetzt steht ja nichts davon drin, dass die Ukraine irgendwelche Schulden für Waffenlieferungen zurückzahlen müsste. Das hatte Trump ja auch mal eigentlich ziemlich deutlich gesagt, dass er sich das wünscht. Aber auf der anderen Seite steht da jetzt auch wiederum nichts von robusten Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch die USA.
Beides stimmt. Das erste ist für Zelensky ein beachtlicher Erfolg. Das zweite dürfte eine herbe Enttäuschung sein. Heftig umstritten war ja lange Zeit, dass Donald Trump potenzielle Erlöse aus diesem Rohstoffabbau als Ausgleich sah, als eine Art Bezahlung für bisher von den USA geleistete militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen den Angreifer Russland. Das klang zwischendurch wie der Versuch, die Notlage des Landes auszunutzen und die Ukraine wie eine Wirtschaftskolonie quasi auszubeuten. Nun wird aber deutlich, es gibt dieses geforderte Payback der Ukraine so nicht, jedenfalls nicht für die Vergangenheit. Die USA können ihren Anteil am Fonds jedoch auch mit Militärhilfe wie Flugabwehrraketen leisten. Und die damit mögliche Fortsetzung amerikanischer Unterstützung kann, so finde ich jedenfalls, die kann man als Verhandlungserfolg für die Ukraine werten. Präsident Zelensky stapelt dennoch eher tief.
Es ist eine Zusammenarbeit mit Amerika zu fairen Bedingungen, bei der sowohl die Ukraine als auch die USA, die uns bei der Verteidigung helfen, von der Partnerschaft profitieren können.
Das klingt verhalten, Kai. Du hast den Finger ja auch eben schon in die Wunde gelegt. Die von Zelensky so hartnäckig geforderten Sicherheitsgarantien, die sind nicht explizit Teil des Abkommens, jedenfalls nach allem, was wir wissen. Aber Trumps Sicht auf die Dinge ist auch hier simpel. Er hat ja mehrfach klargestellt, allein die wirtschaftliche Präsenz der USA in der Ukraine stelle eine Sicherheitsgarantie für das Land dar, als würde Putin alle Angriffe einstellen, wenn US-Unternehmen anfangen, in ukrainischen Minen aktiv zu werden.
Wenn sie denn aktiv werden. Nun gibt es aber immerhin sprachlich eine Verschärfung. Da ist ja von der umfassenden Invasion der Ukraine die Rede. Ist das zumindest mal ein Signal in Richtung Moskau?
Na, ich finde es zumindest bemerkenswert, dass es in einem Zusatz zum Abkommen wörtlich heißt, ich lese das mal vor, Zitat, kein Staat und keine Person, die Russlands Kriegsmaschinerie finanziert oder beliefert hat, wird vom Wiederaufbau der Ukraine profitieren dürfen. Zitat Ende. Ich sehe das als Drohung mit weiteren Sanktionen in Richtung Peking, denn China kauft Russland bekanntlich große Mengen Öl und Gas ab. Und das hilft Putin, seine Kriegswirtschaft zu finanzieren. Aber für die Ukraine vielleicht noch existenzieller wäre natürlich, wenn die USA nun anders als von vielen erwartet, doch weiterhin Waffen und Munition an Kiew liefern würden, etwa dringend benötigte Flugabwehrsysteme. Doch ohne konkrete Sicherheitsgarantien in dem Abkommen könnte sich Trump auch abwenden eigentlich und ganz herausziehen aus den Friedensbemühungen. Und so klang es auch ein wenig in einem Interview, das Trumps Vize J.D. Vance Fox News gegeben hat.
Es ist jetzt an Russland und der Ukraine, die nun ihre gegenseitigen Bedingungen für Frieden kennen, diesen brutalen Konflikt zu beenden. Er führt zu nichts. Der Krieg wird nicht so bald enden. Die Ukrainer, natürlich sind sie wütend, dass sie überfallen wurden. Aber kann man weiterhin Tausende und Abertausende Soldaten verlieren für ein paar Meilen Geländegewinn in die eine oder andere Richtung? Ich hoffe, beide Seiten kommen zur Vernunft.
Auch danach, ob Trump möglicherweise die Lust verliert, weiter zu verhandeln, habe ich Gustav Gressel gefragt. Aber nochmal zu diesem Abkommen, kann man denn sagen, inwieweit dieser Deal mit den USA jetzt einer Zusammenarbeit der Ukraine mit den Europäern und mit der EU im Weg steht?
Na, es wird an der Zusammenarbeit mit den Europäern aus meiner Sicht nicht direkt im Weg stehen, aber wenn man das in der Sprache von Donald Trump ausdrücken wollte, der ja Außenpolitik immer als Deal, also transaktional sieht. Die Amerikaner haben sich als Erste einen potenziell äußerst lukrativen Claim abgesteckt und das über Jahrzehnte. Ne?
Jetzt habe ich ja schon gesagt oder angeteased, dass es auch personelle interessante Nachrichten aus den USA gibt.
So ist es. Und wir haben es kommen sehen. Wenn der nationale Sicherheitsberater zum Risiko für die nationale Sicherheit wird, dann kann das nicht lange gut gehen. Und so ist tatsächlich Mike Walls der erste prominente Abgang aus dem Top-Trump-Team, das sich selbst gerade noch, wir erinnern uns, Kai, für angeblich historisch erfolgreichste erste 100 Tage gefeiert hatte. Und gestolpert ist Walls, du hast es ja schon erwähnt, Kai, über die sogenannte Chat-Gruppen-Affäre, in Amerika auch als Signalgate bekannt. Trumps nationaler Sicherheitsberater hatte ja US-Angriffspläne gegen Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen in einer als nicht abhörsicher geltenden Chatgruppe diskutiert und dazu dann dummerweise versehentlich einen Journalisten eingeladen, der den fahrlässigen Umgang mit Geheiminformationen prompt veröffentlichte.
Und was uns für gleich ein paar Folgen beschäftigt hatte, Signalgate, das kann man sich gut ausmalen, war natürlich ein gefundenes Fressen für die Demokraten in Washington, die ja ansonsten jetzt nicht so einen wahnsinnig starken Eindruck zuletzt gemacht hatten.
Ja, die haben das dankbar angenommen und sofort Skandal geschrien und gleich einen doppelten Rücktritt gefordert, den von Walls und noch dringlicher den von Pentagon-Chef Pete Hegseth. Denn der Verteidigungsminister hatte diese geheimen Angriffsdetails sogar noch in einem zweiten, privaten Chat unter anderem mit seiner Frau geteilt. Und viele in Washington hatten unverhohlen darauf gewettet, dass Hegseth als erster seinen Hut nehmen müsste. Nun übernimmt also Walls die Verantwortung für Signalgate und die politischen Folgen. Sein Chef sorgt aber dafür, Kai, dass er sein Gesicht wahrt und weich fällt, wenn du so willst. Trump will Walls zum UN-Botschafter in New York machen. Und die Aufgaben des nationalen Sicherheitsberaters soll erstmal Außenminister Marco Rubio zusätzlich übernehmen.
Gut, dann gucken wir zum Schluss dieser Lage nochmal in die Ukraine selbst. Gibt es da neue Entwicklungen entlang der Front?
Nicht wirklich. Den russischen Streitkräften ist die Befreiung der Region Kursk inzwischen wohl fast gänzlich gelungen. Darüber hatten wir bereits berichtet. Putins Truppen intensivieren ihre Offensive nach ukrainischen Angaben, aber auch in den Regionen Donetsk, Saporischschja und Cherson. Die täglichen bzw. nächtlichen Angriffe auf ukrainische Städte gehen weiter. Es gab Tote und Verletzte, etwa in Saporischschja und Kharkiv.
Das ist dann wohl die Frühjahrsoffensive, die wir schon besprochen hatten. Können denn die ukrainischen Streitkräfte, das hatten sie auch immer versucht in den letzten Wochen und Monaten, sich irgendwie überhaupt noch Luft verschaffen, auch durch Gegenangriffe?
Ja, das wird offenbar zunehmend schwierig. Für das vor mehr als 3 Jahren überfallene Land geht es in diesem Krieg immer stärker darum, jetzt die Feuerkraft der russischen Streitkräfte zu minimieren. Deshalb sind Waffen- und Munitionsfabriken der Russen bedeutsame Ziele. Nun meldet der Generalstab in Kiew, Kai, es sei bereits am 23. April gelungen, ein russisches Drohnenwerk im Gebiet Tatarstan zu treffen. Das sind ungefähr 1000 Kilometer von der Front entfernt. Und dort sollen auch die sogenannten Kamikaze-Drohnen hergestellt worden sein. Und ob das Werk tatsächlich so beschädigt wurde, dass die Drohnenproduktion nicht weitergehen kann, ist unklar. Aus Russland hieß es bisher lediglich, dass mehrere ukrainische Drohnen in der Nähe einer Fabrik abgeschossen worden seien. Und die Besatzungsmacht Russland wirft der Ukraine vor, mit Drohnen 7 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt zu haben. Ziel soll ein Markt im Gebiet Cherson sein. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht, aber der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef hatte bei Telegram Luftaufnahmen veröffentlicht, aus denen man aber keine eindeutigen Rückschlüsse ziehen kann. Und eines noch zum Schluss, was die Ukraine von Putins angeblicher Verhandlungsbereitschaft und seinen Friedensabsichten hält, macht eine Warnung Selenskys Deutlichkeit. Er sagte am 29. April, Zitat, schaut auf Belarus in diesem Sommer, Russland bereitet dort etwas vor unter dem Tarnmantel militärischer Übungen. So fangen seine Angriffe normalerweise an. Und dann hat Selensky gewarnt davor, dass ein erneuter Angriff der Ukraine gelten könnte, aber auch Litauen oder gar Polen, wie immer er das konkret gemeint hat. Das gemeinsame Manöver zwischen Russland und Belarus heißt übrigens Sapad 2025, Westen 2025.
Und damit können wir nahtlos übergehen zum Interview mit Gustav Gressel, Sicherheits- und Militärexperte bei der Landesverteidigungsakademie in Wien. Wir wagen zusammen den Rundumblick auf die Ukraine und Russland, auch auf Europa und Deutschland und behandeln die Frage, was auf die neue Bundesregierung eigentlich zukommt, sicherheitspolitisch. Ich wollte das Gespräch aber ungern mit einer Nabelschau beginnen, sondern wollte einen Blick über den Atlantik dann doch noch mal wagen. Und da lautete meine erste Frage an Gustav Gressel. Donald Trump, der jetzt mehr als 100 Tage im Amt ist, hat es natürlich nicht innerhalb von 24 Stunden geschafft, diesen Krieg zu beenden, wie er ursprünglich mal angekündigt hatte. Aber auch nicht in 2400 Stunden. Wie weit, so meine erste Frage, sind wir denn aus Ihrer Sicht von einem Frieden für die Ukraine, Herr Gressel?
Im Grunde genauso weit wie vor dem Amtsantritt von Donald Trump. Also es hat sich an der russischen Position überhaupt nichts verändert. Im Gegenteil, dadurch, dass man die Möglichkeit sieht, dass amerikanische Militärhilfe ausläuft und man von den Europäern wenig hält, versuchen die Russen auf Zeit zu spielen, bis diese Hilfen auslaufen, um dann den Krieg militärisch zu entscheiden.
Nun sagt ja auch Vizepräsident J.D. Vance aktuell, es werde wohl noch länger dauern mit Verhandlungen. Wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass Donald Trump einfach irgendwann das Interesse verliert und dass sich die USA dann da komplett rausziehen aus diesen Gesprächen?
Ja, dass sie sich aus den Gesprächen rausziehen, wäre jetzt nicht die große Tragik, weil die Gespräche bringen nichts. Also da kommt nichts raus und da wird auch nichts davon abspringen. Die Frage ist, ziehen sie sich auch aus der militärischen Unterstützung der Ukraine zurück? Und was natürlich auch wahrscheinlich ist, dass sie das machen, zu welchen Bedingungen tun sie das? Also fließen nachrichtendienstliche Informationen dann immer noch? Haben die Ukrainer dann immerhin noch die Möglichkeit oder die europäer-amerikanische Munition und Rüstungsgüter einzukaufen gegen Geld, um sie in der Ukraine zu verwenden? Oder ist das auch tabu? Behalten die Amerikaner die Sanktionen gegen Russland bei oder heben sie die auf? Das sind natürlich wichtige Fragen, die sich aufdrängen, die für den Krieg bestimmender sind als diese Gespräche.
Erkennen Sie da schon irgendeine Richtung? Weil was Militärhilfe angeht oder mehr Militärhilfe als jetzt für die Ukraine, davon redet Trump ja gar nicht mehr. Also wenn er Putin mal in Anführungsstrichen ein bisschen droht, dann redet er eher über wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen.
Ja, also Militärhilfe dürfte in etwa sozusagen gelaufen sein, zumindest was eine offizielle amerikanische Finanzierung von Militärhilfe angeht. Also die Amerikaner schnüren keine Pakete mehr und verabschieden nichts mehr im Kongress. Aber andere Dinge sind noch offen. Also zurzeit läuft die Auslieferung der Ersatzteilpakete und der Munitionspakete, die in der Biden-Regierung noch beschlossen und finanziert wurden. Es gibt auch noch ukrainische Zukäufe in den USA, es gibt europäische Zukäufe in den USA für die Ukraine-Unterstützung. Das läuft alles noch. Es gibt nachrichtendienstliche Informationen, die von den USA an die Ukraine weitergegeben werden. Das funktioniert zurzeit auch. Ja, Trump droht hin und wieder, wenn Putin sozusagen nicht zufrieden bereit ist, dass er Sanktionen verschärft. Manchmal sind die Drohungen auch völlig leer, also Drohungen zum Beispiel mit höheren Zöllen gegen Russland, die sind eher eine Makulatur, weil die amerikanisch-russischen Handelsbeziehungen ja schon ziemlich gering sind. Aber das weiß wahrscheinlich Trump nicht und mit Zahlen kann er nicht wirklich gut umgehen. Also in dem Sinn, ja, mal schauen.
Jetzt haben sich ja die USA und die Ukraine auf ein Rohstoffabkommen geeinigt, in dem zumindest mal nichts davon steht, dass die Ukraine jetzt irgendwelche Schulden für Waffenlieferungen zurückzahlen müsste, aber es steht auch nichts drin von robusten Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch die USA. Hilft dieses Abkommen aus Ihrer Sicht der Ukraine, dass Amerika da zumindest wirtschaftlich irgendwie weiter engagiert sein will?
Ich würde sagen, nach all den vorläufigen Abkommenentwürfen, die in den letzten Wochen hier rumgegeistert sind, ist mal der größte Schaden abgewendet worden. Also dieses Abkommen beraubt die Ukraine zumindest nicht ihrer Kontrolle von strategischer Infrastruktur. Es ist also kein kolonialer Deal, wie das am Anfang angedacht war. Ob es wirklich dann was bringt oder viel bringt, ist fraglich. Also ich denke, es werden jetzt wenige amerikanische Unternehmen wirklich Lust haben, in die Ukraine zu gehen und da seltene Erden zu schürfen. Aber es ist zumindest mal, also aus positiver Sicht für die Ukraine, es ist ein Rechtsrahmen, in dem von sozusagen der Ankaufmöglichkeit von Munition, von Waffensystemen für die Ukraine gesprochen wird. Das ist, selbst wenn dann aus Rohstoffdeals wenig Geld fließen wird während des Krieges, das Geld kann ja auch von woanders herkommen. Aber es ist zumindest ein Mittel und ein Rechtstitel, mit dem die Ukraine in Washington anklopfen kann und sagen, wir hätten eigentlich gerne noch ein paar Patriots, wir brauchen die Dinger. Und damit ist eigentlich schon ein bisschen was erreicht. Sonst, glaube ich, wird das eher ein relativ stilles Abkommen, das zu wenig anderem führen wird.
Jetzt gab es ja diesen besonderen Moment im Petersdom, als sich Donald Trump und Volodymyr Zelensky quasi ohne trennenden Tisch mal berieten, fast innig diese Szene, wo die da auf diesen beiden Stühlen miteinander gesprochen haben. Danach klang ja Donald Trump ausnahmsweise mal ganz anders als vorher und dachte auch laut darüber nach, ob es vielleicht doch Putin sei, der ihn hinhalte in Sachen Frieden. Wie würden Sie das bewerten, auch dieses Hin und Her, dass Trump am Anfang eher die Ukraine auch für diesen Krieg sogar verantwortlich gemacht hat? Wissen wir eigentlich noch, auf wessen Seite Donald Trump da eigentlich steht?
Naja, da ist eigentlich ein Musterbeispiel für das, was ja viele Leute aus der Trump-1-Administration, die dort gearbeitet haben, gesagt haben, dass Trump sozusagen das nachredet, was er gerade von seinem letzten Gesprächspartner gehört hat. Und da gab es ja schon ähnliche Versuche im Vorfeld. Also wenn wir uns erinnern, die Wiedereröffnung der Notre-Dame-Kathedrale, da hat Macron Trump eingeladen. Der war damals noch nicht Präsident, aber er hatte die Wahl schon gewonnen. Und dann haben Macron und Zelensky und Trump zu dritt geredet. Und das, was da rauskam, war eigentlich recht zufriedenstellend. Und die Ukrainer und die Franzosen haben eigentlich gedacht, damit kann man arbeiten. Und das sozusagen trotz aller Wahlkampfrhetorik kommt man mit Trump schon auf den grünen Zweig. Und dann hat eben Trump zum Hörer gegriffen, mit Putin geredet. Und Putin hat ihn sozusagen komplett umgepolt. Und dann dauerte es einige Zeit, bis man da wieder runterkam. Das Problem natürlich der ganzen Sache ist, ja, jetzt hat man natürlich Trump. Es war die letzte Person, zu der er gesprochen hat, war dann Zelensky. Und dann klingt er natürlich wieder anders. Aber das Problem ist, dann kommt er natürlich nach Washington zurück und dann redet er mit J.D. Vance. Und dann redet er mit sozusagen einem Kreis immer radikalerer Republikaner, die vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, muss man schon sagen, sozusagen am extremen Rand des republikanischen Spektrums agiert haben, die jetzt eigentlich zentrale Funktionen in dieser Administration haben. Und deshalb soll man da nicht glauben, dass das lange hält oder dass das in den Details lange hält. Wir haben eben jetzt nicht die Situation wie unter Trump 1, wo wir eine relativ stabile Mauer an vernünftigen Personen um Donald Trump haben, die ihn sozusagen wieder,
die Erwachsenen wieder im Raum,
einordnen.
Wie sie immer genannt genau. wurden. Ja. Das heißt, Trump redet immer so wie der letzte Gesprächspartner, mit dem er gerade zusammengesessen hat, aus Ihrer Sicht.
Ja, und das Risiko, dass er halt wieder mit Putin redet, ist natürlich da. Und was dann rauskommt, das ist natürlich dann eine andere Geschichte.
Was bedeutet das nun alles für Europa? Die Trump-Regierung scheint ja die EU und die europäischen NATO-Staaten nicht mehr wirklich als Verbündete zu sehen. Was bedeutet das für unseren Kontinent? Wie bedrohlich wird es da für Europa?
Ja, also Trump selber und seine Getreuen um ihn nehmen die Europäer erstens mal nicht wirklich ernst und als Faktor und als sozusagen eigenständige Akteure war. Dass diese Arroganz gegen den Europäern, dass die Europäer also nichts ohne die USA zustande bringen und selbst unfähig sind und Sicherheitsschmarotzer sind, das teilt er ja auch mit Wladimir Putin, der eine ähnliche Sicht der Dinge hat, dass die Europäer ohne die Amerikaner nichts zustande bringen. Das Problem der Europäer ist, dass sie so wie sie jetzt agieren, dass sie beiden, sowohl Putin als auch Trump, eigentlich Vorschub leisten für diese Annahme. Wir sind jetzt 100 Tage in der Trump-Administration. Wir sind in Gesprächen, die nichts gebracht haben, die absolut nichts gebracht haben, außer Wirbel und Schlagzeilen.
Welche Gespräche meinen Sie da genau? Also die Gespräche innerhalb Europas?
Die Friedensgespräche zwischen den Amerikanern, so, okay, Russen und Ukrainern. Also das, was Trump da an Verhandlungen angezettelt hat. Und die Europäer laufen immer noch diesen Verhandlungen hinterher und mühsam und sozusagen viel Liebe und Mühe und Zeit von europäischen Entscheidungsträgern geht in die Planung etwa von Absicherung eines Waffenstillstands, der nicht kommen wird, weil die amerikanisch-russischen Gespräche werden keinen Waffenstillstand produzieren, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und anstatt auszuplanen, wie man die Ukraine militärisch unterstützt, ohne die Amerikaner. Das wird ab Sommer sowieso der Fall sein. laufen wir, schwanzeln wir immer noch jeder Wittkopf-Aussage und sozusagen jedem Halbversuch der Verhandlungen hinterher. Und das wird uns natürlich im Sommer dann böse erwischen, weil wir haben uns schon auf Trumps Wahlsieg nicht vorbereitet, wir haben uns auf Trumps Amtseinführung nicht vorbereitet und wir ziehen nicht mal die Konsequenzen aus dem, wie er jetzt agiert und arbeitet. Und das kann uns eigentlich nur auf den Kopf fallen.
Was müsste denn Europa dann dringend tun, um sich dann sozusagen schleppend und nachträglich auf Trump vorzubereiten oder auf den Ausstieg aus militärischer Hilfe der USA für die Ukraine vorzubereiten?
Ein ganz wichtiges Ding, das wir letztes Jahr schon vernachlässigt haben und nicht gemacht haben, obwohl es von allen Experten dringendst angeraten wurde, war langfristige Lieferverträge mit amerikanischen Firmen abschließen für Munition, die wir so in Europa nicht ersetzen können. Das sind Patriots, das sind die Raketen für die HIMARS, also M29, M30 und so weiter. Das ist Clustermunition. Und bis zu einem gewissen Grad sind das auch Schützenpanzer, weil wir die Neuproduktion von Schützenpanzern in der Europäischen Union komplett verschleppt und verschlafen haben. Und sozusagen Verträge, die langfristig sind, dass wir liefern können, dass die Europäer und die Ukraine dann die Kosten dafür übernehmen, aber dass zumindest sozusagen die Genehmigung da ist, die Dinge rauszuführen. Das haben wir letztes Jahr schon nicht gemacht. Jetzt kommt es natürlich teuer, weil wir das mit Trump verhandeln müssen. Aber auch das, wir haben noch nicht angefangen, das mit der Trump-Administration zu verhandeln, obwohl sie jetzt schon, wie gesagt, schon einige Zeit im Amt ist. Das Zweite ist natürlich die Produktion in diesen Munitionsklassen und bei den Rüstungsgütern zu steigern, die die Amerikaner bis jetzt übernommen haben. Das sind natürlich Fliegerabwehrraketen. Das ist die Frage, wie geht es mit der ukrainischen Luftwaffe weiter? Die sattelt ja auf F-16 um. Das rennt zurzeit ganz gut, weil die Amerikaner in der Wartung der Flugzeuge allen Verpflichtungen nachkommen, weil die Dänen, die Holländer und die Norweger auch Ersatzteile in den USA einkaufen können und die in die Ukraine liefern können. Aber natürlich die Frage ist, wie geht es langfristig mit F-16 weiter? Aber wie gesagt, solche Planungsarbeiten laufen derzeit noch nicht, weil wir immer noch fest der Überzeugung sind, dass da bei diesen Friedensgesprächen ja der große Wurf rauskommt und wir dann nur einen Waffenstillstand abzusichern haben.
Das glauben Sie eher nicht, habe ich jetzt schon deutlich rausgehört. Ist denn das aber nicht trotzdem sehr optimistisch gedacht, dass Europa da überhaupt die USA ersetzen könnten, was die Lieferung von Waffen und Munition angeht? Und Sie hatten ja auch die Bereitstellung von Informationen, also von Geheimdienstdaten in Anführungsstrichen schon angesprochen.
Ich sage es mal so, es wird passieren müssen, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt tun, wenn wir eben nicht vor die Kurve kommen, wenn wir unsere Produktion nicht steigern, wenn wir in den kritischen Bereichen Fliegerabwehr, Landfahrzeuge, bei Artilleriemunition kommen wir vor die Kurve, das wird funktionieren. Aber bei den übrigen Bereichen nicht vor die Kurve kommen, die Russen sehen, die Ukraine geht kaputt, dem Moment, wo die Amerikaner ihre Unterstützung zurückfahren, dann ist im Grunde aus russischer Sicht die Bahn frei, russische Pläne einer Vorherrschaft einer neuen Sicherheitsordnung in Europa und über Europa, die eben eine exklusive russische Vorherrschaft über Europa vorsieht, dass man diese Pläne dann auch verwirklichen kann. Denn wir es nicht schaffen, die Ukraine als geeintes Europa am Leben zu halten, dann haben die Russen überhaupt keinen militärischen Respekt mehr für uns. Und dann ist im Grunde der nächste Krieg um Europa schon vorprogrammiert. Ob die Russen den dann gewinnen, ich kann das Wort Weckruf schon nicht mehr hören, aber sozusagen dem Moment, wo es größer in Europa kracht, denke ich schon, dass die Europäer hier mehr zustande bringen als jetzt. Aber das Problem ist, dann kracht es halt größer in Europa. Und dann ist der Krieg schon angerührt und das wird nicht lustig. In dem Sinn, egal wie jetzt unsere Defizite sind, wir müssen unsere Energie reinstecken, diese Defizite so schnell wie möglich zu beheben. Und dort, wo wir extreme Schwierigkeiten haben, die Ukraine zu unterstützen, müssen wir auch einfach Umwege suchen, wie wir über andere Kapazitäten, über Improvisation die Ukraine am Leben und am Laufen erhalten. Ja, wir haben natürlich nicht so viele Aufklärungssatelliten wie die Amerikaner. Wir haben vor allen Dingen nicht Satelliten zur elektronischen Aufklärung. Die Franzosen haben ein paar, aber natürlich weit weniger, eine weit geringere Abdeckung als die Amerikaner. Das heißt, die Beschaffung von Nachrichten, gerade was das Fliegerabwehrdispositiv der Russen in der Tiefe angeht, das wird alles schwieriger. Aber man kann durch die Lieferung von bodengestützten Sensoren, die wir zurzeit in Europa haben, die wir zurzeit in Europa produzieren, die wir nicht ausliefern an die Ukraine, weil die Ukraine kein NATO-Land ist, die Möglichkeit, hier zumindest im frontnahen Bereich der Ukraine zu helfen, dass man etwas produziert, mit dem die Ukrainer zumindest durchkommen und kämpfen können und nicht totale schwarze und blinde Flecken haben, was die russische Tiefe und ihre Reserven und ihre wahrscheinlichen nächsten Stoßrichtungen angeht. Mhm. Also sozusagen, desto später wir damit anfangen, desto später wir es probieren, desto problematischer und schwieriger wird es. Und deshalb ist das, was ich zurzeit eher sehr beklage, dass wir eben uns nicht vorbereiten und immer noch auf das Verhandlungspferd exklusiv setzen.
Auf Russland würde ich gleich noch einmal zu sprechen kommen wollen. Jetzt kommt ja kommende Woche die neue Bundesregierung ins Amt. Bei allem, was Sie gerade angesprochen haben und auch beim Thema eigene Abschreckung, europäische Abschreckung, wie gewaltig ist diese Aufgabe, die da sicherheitspolitisch vor dieser neuen Bundesregierung liegt, die da jetzt ins Amt kommt?
Ja, die Aufgaben sind natürlich nur größer geworden. Also die letzte Bundesregierung, wenn wir mit der Ukraine-Unterstützung anfangen, hat ja einen Sicherheitsvertrag mit der Ukraine abgeschlossen und ein Partnerschaftsprogramm zwischen der ukrainischen und der deutschen Rüstungsindustrie, deren Finanzierung sie dann nach ein paar Monaten geklappt hat. Und die deutsche Rüstungsindustrie, da stehen viele Betriebe on hold, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Da wäre jetzt sozusagen auch Weitblick und Vorausplanung einmal gefragt, dass man nicht nur das, was man damals zugesagt hat, auch wirklich erfüllt, sondern dass man jetzt vor dem Hintergrund der neuen Situation auch nochmal die Planung neu aufrollt und sich fragt, was kann Deutschland leisten, was kann die deutsche Industrie leisten, wo gehen wir rein, wo gehen wir verstärkt rein und wo ist es gescheiter, dass die Franzosen, die Briten Dinge bereitstellen etc.
Es scheint ja Geld keine Rolle mehr zu spielen, aber wo müsste man da reingehen? Welches sind sozusagen also die wichtigen Punkte?
Ich sehe das ganze Problem der Landfahrzeuge unlösbar, wenn die deutsche Industrie nicht mit an Bord ist. Im militärischen Fahrzeugbau ist Deutschland schon der führende Staat und wir haben noch eine lange Liste an Landfahrzeugen. Wir haben jährliche Ausfälle in der Ukraine zu beklagen. Das zweite ist natürlich Fliegerabwehr, IRIS-T. Gut, Patriots werden in Deutschland erst später vom Band laufen. Aber da ist natürlich die Frage auch von weiteren Produktionssteigerungen, jetzt auch die angepeilten Lizenzproduktionen von Munition in der Ukraine, damit man in den Kosten ein bisschen runterkommt von dem Ding. Das sind alles Dinge, die gibt es am Papier, aber die müssen ausfinanziert werden. Was die Bundeswehr angeht oder was die Nachrüstung Deutschlands angeht, da ist einiges geschehen. Allerdings natürlich sozusagen das Flickwerk, um die vergangenen Lücken der Bundeswehr zu beheben. Also die nach den Gipfeln von Warschau und Wales 2014 und 2016 gab es ja Aufbaupläne für Europa und für die NATO und auch die Bundeswehr und Deutschland hat zugesichert, gewisse Fähigkeiten und Kapazitäten bereitzustellen für die Gesamtverteidigung im Bündnis, hat das aber nie finanziert.
Die 2% standen auch drin, ne, die man nie erreicht hat.
2% standen auch drin, wobei ich bin ein bisschen unglücklich mit den Prozentdebatten, weil eine militärische Fähigkeit, die die NATO braucht, um gesamtverteidigungsfähig zu werden, die ist diese Fähigkeit. Wenn ich die nicht habe, ob ich die mit mehr oder mit weniger Geld erreicht, ich muss auf diese Fähigkeiten, ich muss auf diese Quantität an Truppen, an Flugzeugen, an Schiffen und so weiter im einsatzbereiten Zustand kommen, damit ich meine Bündnisverpflichtungen erfüllen kann. Aber ob ich das jetzt mit viel oder mit wenig Geld, mit 1,8 oder mit 2,5% des BIPs, das ist im Grunde Schall und Rauch. Aber das Problem ist natürlich, das ist alles Retrospektive. Wir sehen in der Ukraine die Drohnenrevolution voranschreiten. Wir sehen, wie elektronische Kampfführung auch eine immer größere Rolle am Gefechtsfeld spielt. Wir sehen den Masseneinsatz von Wirkmitteln in die jeweilige Tiefe des Feindes. Wir sehen auch ein bisschen im Versuchsstadion schon autonome Systeme, Systeme, die durch intelligente Computer ins Ziel geleitet werden. Und natürlich deren Prozentsatz an der Gesamtdrohneneinsatz sehr, sehr, sehr gering ist. Und all dem muss sich die Bundeswehr jetzt auch stellen. Das heißt, wir haben einen Zukunfts- und einen Modernisierungsbedarf, die sozusagen die Bundeswehr nicht nur für den Manöverkrieg des späten 20. Jahrhunderts gegen ein aggressives Russland zu rüsten, sondern auch für die Waffensysteme des 21. Jahrhunderts. Und jetzt, da ist es so natürlich, dass Deutschland hier auch einen industriellen, einen Forschungsnachholbedarf hat. Und das geht jetzt über die Bundeswehr hinaus. Das würde eigentlich eine gesamtstaatliche Modernisierungs- und Industriepolitik verlangen. Und vor allen Dingen die Forschungs- und Industriepolitische Komponente dieser deutschen Gesamtmodernisierung kann ich im Grunde über Rüstungsaufträge und über die Rüstungspolitik auch mitsteuern. Da ist natürlich auch die Aufgabenliste lang und die ist nicht exklusiv militärisch. Und das zu entwerfen wird Teil oder Hauptaufgabe der Regierung Merz aus meiner Sicht.
Jetzt schafft ja die Bundeswehr tatsächlich erstmalig sogenannte Kamikaze-Drohnen auch an. Aber Sie sagen, da muss eigentlich so eine, na nicht gesamtgesellschaftliche, aber doch industrielle Anstrengung auch, muss das Ganze hinterfüttern.
Ja, es gibt in Deutschland innovative Betriebe, die herstellen. Und das, was die Bundeswehr anschafft, wurde ja auch in der Ukraine getestet. Also da weiß man auch, dass es gut ist. Nur wenn man sich die Gesamtlage in der Ukraine anschaut, dann wird dort Drohnenmunition. Und die meisten Drohnen sind Munition, es sind nicht ferngesteuerte Flugzeuge. Also im Grunde eine neue Klasse von Munition in einem horrenden Ausmaß verbraucht. Das größte Entwicklungsfeld ist ja eigentlich nicht die Drohne selber. Die Drohne ist Munition, die man genauso wie eine Artilleriegranate oder eine Luft-Luft-Lenkwaffe kauft und dann im scharfen Schuss mal einsetzt. Da ist viel Entwicklung drin und das ist natürlich das, was ich als Bundeswehr eigentlich auch mitnehmen und mitschneiden will, weil in einem möglichen zukünftigen Krieg will ich da natürlich auch dann taktisch so weit fit sein, dass ich diese neue Waffengattung auch den neuesten Einsatzgrundsätzen entsprechend einsetzen kann.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, Herr Gressel. Hinter dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, steht ja eigentlich die Frage aller Fragen, wie gefährlich wird Putin, wie gefährlich wird Russland auch für die NATO-Staaten und vor allen Dingen wann? Es gibt ja auf der einen Seite diejenigen, die vor zu viel Alarmismus warnen und letztlich auch vor zu viel Aufrüstung und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, Putin wird die NATO schon bald zumindest testen und tut das bereits ja schon mit hybriden Angriffen in Europa auf Datenkabel und so weiter. Die Frage hatten Sie eigentlich vorhin schon mal beantwortet, wie bedrohlich ist und wird Russland, aber haben Sie eine Prognose, wann es tatsächlich dann schwierig und brenzlig werden könnte?
Das hängt sehr, sehr davon ab, wie es in der Ukraine weitergeht. Wir sehen jetzt schon eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was die Russen produzieren beziehungsweise modernisieren und dem, was sie in der Ukraine einsetzen. Da kann man sich jetzt so fragen, bauen sie schon Materialreserven für den Angriff gegen die NATO auf oder ist das nur für die Truppen, die sozusagen Wiederauffrischung ins Hinterland verlegt wurden und das ganze Gerät, das hier eingespart wird, kommt in der nächsten Sommeroffensive dann zu tragen. Viel wird auch davon abhängen, wie es mit den Sanktionen weitergeht. Kriegt die russische Rüstungsindustrie dann einen großen Boost aus China, weil die amerikanischen Sanktionen fallen oder nicht? Das ist auch nochmal eine Frage, die den Zeithorizont extrem nach vorne oder nach hinten buxieren kann. Aber das Problem halt, wenn man es in der Quantität umreißt, die russischen Streitkräfte in der Ukraine letztes Jahr haben etwa 3.400 Kampfpanzer, 7.000 Schützenpanzer und Mannschaftstransportpanzer umfasst. 5.000 Rohrartilleriesysteme, davon 1.000 Selbstfallerfetten, 2.000 Mehrfachraketenwerfer. Das ist über 600.000 Mann, so 650.000 bis 700.000 Mann waren die Schätzungen. Das ist etwas, wenn ich mir anschaue, wie groß unsere NATO Response Force ist oder unsere Allied Response Force, wie sie jetzt heißt, die ist natürlich viel kleiner. Und das ist das, was die Russen schon im Feld haben, also nicht was irgendwo theoretisch in der Halle mal worum steht, sondern das ist einsatzfähig und im Einsatz im Feld. Und dieser Größe, da haben die Europäer zurzeit eben nichts, was sie dem entgegenstellen können, weil unsere Armeen sind im Friedensbetrieb, sind zum Großteil eben nicht einsatzbereit. Viele unserer Verbände bräuchten eine Auffrischung personell über Reservisten, die mobil gemacht werden müssen, damit sie auf den personellen Sollstand kommen. Materieller Sollstand ist auch nicht wirklich da. Und wenn also diese Lawine ungeschönt auf Europa rollen könnte, dann sähe es für die Europäer ohne amerikanische Unterstützung ziemlich kritisch aus. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Lawine rollt nicht über Europa, weil diese Lawine rollt die ganze Zeit in der Ukraine zu. Und die Ukrainer haben gerade im letzten Herbst diesen Bestand an gepanzerten Fahrzeugen, den ich vorhin eben aufgeführt habe, drastisch dezimiert. Und ja, es gibt noch eine russische Produktion und es gibt noch Modernisierungen aus Depots heraus. Das wird den Russen auch dieses Jahr erlauben, wieder auf diesen Stand, den ich vorher beschrieben habe, in etwa zu kommen. wenn sie die Geräte in die Ukraine schicken, nicht irgendwo anders einlagern. Aber für das Jahr 2026 wird es dann schon brenzlicher. Dann sind in vielen Bereichen die Lager und die Depots aus und Betriebe müssten auf Neuproduktion umgestellt werden. Das heißt, da würden sich dann Flaschenhälse auftun. Die Russen sind zurzeit überzeugt, dass sie ohne Amerikaner die Ukraine niederwerfen können und dass sie dann sozusagen das Gewicht ihrer Streitkräfte nochmal herumwerfen können. Wenn die Europäer so dumm sind und ihnen das gestatten, indem sie die Ukraine nicht unterstützen, indem sie nur so weit agieren, wie die Amerikaner agieren und bei einem eventuellen Komplettrückzug Trumps aus der Ukraine kalte Füße bekommen und die Karten falten, dann haben wir in der Tat ein militärisches Problem. Wenn sie die Ukraine weiter unterstützen, wenn sie dieses militärische Problem auch wirklich angehen, hätten wir die Chance, dass sich diese russische Streitmacht in der Ukraine aufreibt und über mehrere Jahre nicht mehr einsatzfähig ist. Und dann hätten wir natürlich auch ein Zeitfenster, um unsere ganzen eigenen langsamen, mühsam debattierten Rüstungsprogramme irgendwie durchzubekommen und am Ende des Tages abschreckungsfähig zu sein und uns einen Krieg in Europa zu ersparen. Wäre ja mal was Schönes.
Aber wenn Sie das jetzt so sagen und sagen, die Depots werden immer leerer in Russland und wir wissen ja auch, wie hoch die Verlustraten an der Front sind für Russland, haben dann nicht doch diejenigen ein bisschen recht, die sagen, naja, so stark, wie wir immer gedacht haben, ist Russland gar nicht und wir reden uns jetzt hier ein, dass die demnächst schon die NATO angreifen könnten und so schlimm sei das doch alles gar nicht.
Da müssen wir mal hinkommen, dass wir das Ganze erodieren. Also es ist so, wie wenn man die Geburtstagstorte, bevor man sie gebackt hat, schon darüber streitet, was für Glasur draufkommt. So weit sind wir noch nicht. Das Zweite ist, ja, bei aller Geringschätzung dessen, was die Russen zum Teil taktisch tun, relativ stumpfe Massenangriffe. Aus europäischer Sicht, wenn ich mir anschaue, wie die Russen Drohnen einsetzen, wie viel sie produzieren, wie letal die russische Drohnenwaffe ist, da hätten wir natürlich mit unseren NATO-Streitkräften, den europäischen, wenn wir gegen die Russen antreten würden, hätten wir 2 Wochen schönen Manöverkrieg und dann wären so viele Fahrzeuge kaputt, beschädigt oder komplett zerstört, dass wir uns auch, wo wir immer sind, einbuddeln müssen und hoffen, dass die Industrieproduktion im Hinterland irgendwann mal hochfährt. Da sollten wir nicht unterschätzen, wie hoch das Delta schon ist zwischen Kriegserfahrung und Nichtkriegserfahrung und wie lange wir brauchen, um diesem Delta hinterherzulaufen. Nicht, weil es unmöglich ist, 1 Million Kleindrohnen pro Jahr zu bestellen oder zu bauen in Europa, sondern weil unsere Streitkräfte taktisch und gefechtstechnisch und wahrscheinlich auch operativ ihre Konzepte umstellen und verändern müssen, um diesen neuen Bedingungen gerecht zu werden. Und das dauert im Friedensbetrieb ohnehin schon länger als im Krieg und auch im Krieg dauert es Zeit. Wenn man sich anschaut, die Ukraine hat im Februar 2022 mobil gemacht. Bis die mobil gemachten Einheiten wirklich an der Front standhalten konnten, waren wir im Grunde im Herbst, eben August, September. Die Ukraine hat begonnen, als Reaktion auf die ausbleibenden amerikanischen Munitionslieferungen im Winter 2023/24 ihre Drohneneinheiten stark zu vergrößern und versucht und experimentiert mit neuen Organisationen, also mit Reorganisationen und neuen taktischen Verfahren über Drohnen das Fehl an Artilleriemunition auszugleichen. Und bis diese Drohneneinheiten ausreichende Anzahl von Piloten hatten, taktisch wirklich gut abgestimmt agieren konnten mit konventionellen Manöverstreitkräften, also mechanisierter Infanterie, Panzerverbänden, leichter Infanterie etc., waren wir im Grunde im Herbst 2024, also auch wieder ein halbes Jahr, für manche Verbände sogar ein Jahr gedauert, bis dieser Adaptionsprozess dann auch wirklich greift und militärisch verwertbare Resultate liefert. Und das ist im Krieg. Wir sind im Frieden. Bei uns dauert alles um ein Vielfaches länger. Und dementsprechend sollten wir das nicht auf die leichte Schulter legen und sagen, ja, die Russen können nichts und sind nichts und können auch nur aus dem Depot leben und sozusagen wir schnupfen die wie Schnupftabak zum Frühstück. Das wird nicht so einfach. Da ist der Zug abgefahren.
Die Europäer sollten weniger auf die Verhandlungen zwischen den USA und Russland und der Ukraine starren, sondern sich mehr um die eigene Verteidigungsfähigkeit kümmern. So sieht es Gustav Gressel. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Kann geschehen.
Klare und mahnende Worte mal wieder. Das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich
Kai Küstner
und Stefan Niemann mit einer letzten Empfehlung. Vor einer Woche hatten wir euch den Podcast der Tagesschau ans Herz gelegt, 11 km über Russlands Sabotage. Diese Woche ist eine dritte Folge über die investigative Recherche erschienen. Es geht um Drohnen, die immer häufiger über deutschen Militärstandorten oder über kritischer Infrastruktur gesichtet werden. Der Podcast 11 km versucht die Frage zu klären, ob die Drohnen aus Russland stammen könnten. Hört gern mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.